Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Henning Hubert herzlich willkommen. 7 Jahre lang hat der Printreporter Klaas Relotius für Furore gesorgt, Preise gleich reihenweise gewonnen. Er hat eigentlich alle, die was im deutschen Journalismus zu sagen haben, schwer beeindruckt. Tenor, solange es solche Geschichten wie die von Klaas Relotius gäbe, brauche man sich keine Sorgen machen. Große Geschichten, die packen, empathisch sind, die traumhaft sicher den Ton treffen. Welchen Ton? Am 19. Dezember vergangenen Jahres war klar, Relotius ist nicht die Lösung, sondern das Problem des deutschen Journalismus. Der Spiegel klärte auf, was alles an den Reportagen erfunden war, setzte seine Kommission ein und veröffentlichte im Mai einen Bericht. Relotius hatte Protagonisten ganz oder teilweise erfunden. Die syrischen Geschwister in der Königskinder-Reportage, die US-amerikanischen Milizionäre in Jägers Grenze, eine angebliche freiwillige Zeugin von Hinrichtungen in den USA. Journalistenpreise wurden zurückgefordert und ein ehemaliger Kollege von Klaas Relotius, der für Jägers Grenze zulieferte, Juan Moreno, schrieb ein Buch mit dem Titel 1000 Zeilen Lüge, das System Relotius und der deutsche Journalismus. Und die Branche, wie auch viele Leser und Leserinnen, grübeln seitdem.
Ich wäre schon zufrieden, wenn wir die Diskussion dazu nutzen könnten, um nicht nur Empörung und Moralisieren zu produzieren, sondern möglichst viele Teilnehmer mit einbeziehen, die dazu beitragen, dass wir Zusammenhänge erkennen, die uns vielleicht zu wenig interessiert haben.
Was man daraus mitnehmen kann, damit das nicht veräppt, ist vielleicht die Frage danach, ob sich daraus eine neue Ethik des Medienkonsums auch ableiten lässt, wo man sich eben selbst die Frage stellt, jetzt nicht im Sinne von Zweifel an der Presse und ihrer Integrität, wie das ja auch leider verbreitet wurde, sondern vor allem Zweifel an sich selbst, also Zweifel daran, inwiefern man selber bestimmte Motive hat, bestimmte Geschichten zu lesen.
Die Verführung ist natürlich sehr stark, eine kohärente Geschichte zu erzählen, die hat ihre eigene Logik und dann tendiert sie irgendwann ins Fiktionale. Und dann ist sie angreifbar und schadet der Sache, für die sie eigentlich erzählt werden sollte.
Es gibt zwei Arten, etwas für wahr zu halten. Ich kann das intellektuell tun und dann müssen mich Argumente überzeugen. Und ich kann das sozusagen eher emotional tun und dann muss die Geschichte glaubhaft sein.
Ein Thema also, das den Journalismus als Branche, aber auch die Leserschaft und die gesamte Gesellschaft angeht. Wir streiten heute im Deutschlandfunk über die Frage, ein Jahr nach Relotius, haben wir genug daraus gelernt? Darüber diskutieren Andreas Wolfers, derzeit Chef der Henry-Nannen-Schule, der traditionsreichen Ausbildungsstätte für Printjournalisten, getragen von den Verlagen Gruner und Jahr, Die Zeit und der Spiegel. Sie sagen eher ja, herzlich willkommen nach Hamburg.
Ja, herzlich willkommen zurück.
Eher nein, sagt Claudius Seidel, Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und das sind Sie seit dem Jahr 2001. Herzlich willkommen nach Berlin.
Grüß Gott.
Andreas Wolfers, ein Jahr nach Relotius. Haben wir genug daraus gelernt? Ihr Eingangsstatement bitte.
Naja, die Einschätzungen, die Sie gerade eingespielt haben, zeigen ja, wie breit die Debatte gewesen ist, die in diesem Jahr geführt wurde, sowohl in der Öffentlichkeit wie in den Redaktionen. Ob die Debatte dazu geführt hat, dass wir genug gelernt haben, keine Ahnung. Wann ist genug genug? Ich glaube aber sagen zu können, dass es allerhand Redaktionen gibt, die daraus gelernt haben, die Konsequenzen daraus gezogen haben. Manchmal sind das Konsequenzen in Form von neuen redaktionellen Standards, die schriftlich fixiert worden sind. Manchmal sind es Bitten an freie Autorinnen und Autoren, künftig Geschichten mit sogenannter annotierter Fassung zu liefern, sprich alle Quellen, alle Kontaktdaten und so weiter bereitzustellen, also eine schärfere Kontrolle. Und ich glaube generell, dass die Debatte über Wahrhaftigkeit von Journalisten uns in den Redaktionen, in vielen Redaktionen nochmal deutlich gemacht hat, was wirklich das Fundament unseres Handwerks ist, nämlich die Wahrhaftigkeit. Es ist traurig, dass wir uns das wieder bewusst machen müssen, aber es kann nicht schaden. Und so ist der Mensch. Manchmal muss Drastisches passieren, damit er Selbstverständliches wieder lernt. Insofern glaube ich, dass diese Debatte uns gut getan hat. Ob es ausreicht, eher nicht. Aber vielleicht trägt es dazu bei, einen Fall wie Relotius, dass der sich nicht so schnell wieder eignet.
Claudius Seidel, Sie gehören schon seit Jahren zu den Kritikern einer Reportageform, die als Literatur daherkommt, oft aber nicht mal seriöser Journalismus ist. Warum sagen Sie eher nein bei der Frage, haben wir genug aus dem Fall Relotius gelernt?
Ich glaube, die Frage basiert auf zwei Missverständnissen. Missverständnis Nummer eins, wir müssen alle wahrhaftiger werden nach dem Motto, Klaas Relotius hat dreist gelogen und die anderen lügen ein bisschen weniger dreist. Stimmt nach meiner Erfahrung nicht. Einfach auf die Art und Weise war Klaas Relotius ein einzigartiger und vielleicht auch hocheleganter und begabter Hochstapler und kein Symptom dafür, wie wir alle versuchen zu lügen. Wir haben andererseits viel zu wenig daraus gelernt, wenn wir uns nicht klar machen, dass diese Form der Reportage, die eben Relotius perfekt bedient hat, diese Reportage, die eine schöne, runde Erzählung ergibt, wo alles aufgeht, wo kein Abgrund unausgeleuchtet bleibt, dass die die eigentliche Krankheit ist. Und diese Reportage zu kritisieren, damit sind wir noch längst nicht fertig. Die Reportage war mal ein höchst bewundernswertes Genre. Inzwischen ist sie vor allem ein Name für Texte, die Kitsch produzieren und wo die Frage, stimmt es eigentlich, was da drin steht oder nicht, zweitrangig ist, weil es stimmt schon deshalb nicht, weil es Kitsch ist und nicht, weil es keine Referenten in der Wirklichkeit hat.
Andreas Wolfers, Sie leiten seit 2007 die Henry-Nannen-Schule, prägen seitdem die Absolventen. Was von den Lehrern als Warnung gemeint war, wurde im Fall Relotius ja nun zur Methode. Sagenhafte Quellen, Protagonisten, die zu schützen waren und vor allem Plausibilitäten, die überzeugten, statt Faktencheck und Mut zur Enttäuschung am Ende einer Reportage. Ihr Resümee, wonach dürstet die Branche?
Ich weiß nicht, ob es die Branche gibt, aber Redaktionen, die Reportagen veröffentlichen, haben lange Zeit an einer Form, einer Idealform der Reportage angehangen, wie, glaube ich, Claudius Seidel sie gerade ganz gut beschrieben hat. Die Dramaturgie zielt immer auf einen Konflikt. Es gibt einen Helden, es gibt eine Heldenreise. Also es gab sozusagen Schemata, nach denen die idealisierte Reportage geschrieben werden sollte. Das ist nicht neu, das gab es schon vor Relotius, das wird es wahrscheinlich auch in Zukunft geben. Ich setze darauf, dass dieser Fall dazu beiträgt, dass wir den Blick schärfen für die nicht runde Geschichte, dass wir auch eingestehen, dass die Dramaturgie manchmal nicht so glatt ist, wie vielleicht im Idealform der Reportage es verlangt. Zugleich, und da bin ich anderer Ansicht als Sie, Herr Seidel, wenn ich Sie recht verstehe, verurteilen Sie ja die Reportage als Genre insgesamt, dass sie für Sie eine Form ist, die eigentlich im Journalismus, wenn ich es recht verstehe, nicht viel zu suchen hat. Und da sind wir schon ganz gegensätzlicher Meinung, weil ich glaube, die Reportage ist unverzichtbar, gerade in einer immer komplexer werdenden Welt. Reicht es nicht aus, nur den großen Blick von oben, wenn ich Themen wie von Altersarmut bis Cybermobbing unter Jugendlichen mich nähere als Journalist und um solche Themen den Leserinnen und Zuschauern zu erklären, kann ich das klar mit dem großen Blick machen und ich liefere Statistiken und Strukturanalyse und historische Entwicklung. Um aber deutlich zu machen, was bedeutet denn Altersarmut für einen einzelnen Menschen oder Cybermobbing, da glaube ich, gibt es für Journalisten keine bessere Methode als eine Reportage, sprich an einem oder mehreren Menschen entlang erzählte Geschichte. Und deshalb halte ich es für eine journalistische Form, die geradezu zwingend ist, auch in Zukunft zum Repertoire von Journalisten zu gehören.
Ich bin völlig d'accord. Ich habe gewissermaßen meine journalistischen Lehrjahre bei der Süddeutschen verbracht und ich wusste immer, was ich an Hans-Ulrich Kempski, an Herbert Rilheise, an Axel Hacke, an Peter Sartorius hatte. In dieser Tradition der Süddeutschen Seite 3 ist die Reportage eine subversive Form. Schon Kempski hat damit angefangen, sozusagen die großen Nachrichten, die bedeutenden Statements damit zu unterwandern, dass er die kleinen Gesten, die kleinen Sachen am Rande wahr und wichtig genommen hat und damit sozusagen das große und oft hohle Pathos der offiziellen Nachrichten unterminiert hat. Das, wohin sich die Reportage entwickelt hat, ist aber das Gegenteil. Sie sagen völlig zu Recht, Held, Gegenspieler, am Ende noch ein Showdown. Das sind eben Erzählformen für Fiktion. Fiktionen, die sozusagen dem Unbeschreibbaren, dem Unerforschten, dem Unerklärten trotzdem eine Form in Gestalt einer fiktionalen Erzählung geben wollen. Diese Formen des Erzählens, angewandt auf die Wirklichkeit, produzieren sozusagen strukturell Lüge und Kitsch. Es möchte Literatur sein, begreift aber nicht, dass Literatur zur Literatur wird, indem sie ihre eigenen Mittel reflektiert, indem sie vor allem von Gedanken getragen wird. Es ist eben sozusagen Literatur im Playmobil-Format, was heutzutage sozusagen für die große Kunst der Reportage gehalten wird. Und das, würde ich tatsächlich sagen, braucht kein Mensch. Was man auch daran erkennt, Das ist jetzt keine ganz neue Aussage von mir, die habe ich auch schon vor einem Jahr gemacht, nachdem Klaas Relotius aufgeflogen war. Was musste neu geschrieben, welche Urteile, welche Nachrichten mussten neu justiert werden? Keine. Einfach, weil es völlig egal war. Diese Geschichten waren die Girlanden im Spiegel und nicht etwa der Kern dessen, was uns beschäftigt. Das war so die Gefühlsgirlanden zwischen den harten Nachrichten. Nichts. Es ging um nichts in diesen Geschichten. Und das ist ein bisschen die Tendenz des Genres Reportage. Wir schreiben eine schöne Geschichte, die hat einen Anfang und ein Ende und einen Showdown und einen Helden. Und wenn sie vorbei ist, ist alles vorbei und sie beschäftigt den Leser kein bisschen mehr.
Okay, jetzt freut es mich, dass wir, das heißt ja hier Streitkultur, uns offenbar im Themenbereich nähern, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Also gleich zwei Anmerkungen dazu. Zum einen, wenn Sie sagen, das sind Themen, bei denen, oder das sind Texte, bei denen es um nichts geht. Ehrlich gesagt habe ich da die Befürchtung, dass Sie damit etwas machen, was Sie Reportern vorwerfen, nämlich, dass Sie sich einige Beispiele rausgreifen und die für repräsentativ erklären. Natürlich gibt es Reportagen, die so funktionieren, wie Sie sie gerade beschrieben haben, aber es gibt unzählige Reportagen, wo es wirklich um den Kern dessen geht, was uns in unserem Land, in Europa, in der Welt gerade bewegt und wo versucht wird, dem großen Blick der Analyse, dem Report, ein zweites Genre zur Seite zu stellen, nämlich die Reportage, damit sie erzählt, was bedeutet Alltagsrassismus für einzelne Menschen? Was bedeutet Klimawandel für jemanden im Regenwald? Und das sind meines Erachtens höchst relevante Themen, die sie auch, ich weiß, sie sind ja auch bei Journalistenpreisen eher sehr skeptisch, weil sie sagen,
absolut,
auch da wird,
ja.
Genau. Und wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, was in den letzten Jahren beim Nannenpreis oder beim Reporter Preis ausgezeichnet worden sind. Wenn wir jetzt nur mal die Themen anschauen, glaube ich, dass die schon ziemlich gut widerspiegeln, dass es hier nicht um Girlanden geht, sondern um relevante Geschehnisse, um Entwicklung, von denen wir glauben, dass unsere Leserinnen und Zuschauer davon erfahren sollten. Und das tun wir dann in Form von Interviews, Reports, Kommentaren, der Kulturkritik oder eben auch der Reportage. Also zu sagen, das sind nur Girlanden ohne inhaltliche Relevanz, finde ich nicht fair.
Ich würde dieser Form der Reportage gern entgegenhalten. Ich komme wieder, ich kann nicht anders, auf die Süddeutsche zu sprechen. Am 98 Bundestagswahl, jeder hat am Sonntagabend ferngesehen, jeder hat am Montag die Nachrichten gehört, die Analysen. Am Dienstag, in der Dienstagsausgabe der Süddeutschen, erschien eine Seite 3 von Axel Hacke, wo er einfach nur die kleinen Geschehnisse, Ereignisse am Rande, die Gesten, die Blicke und so weiter aufgeschrieben hatte. 2 Tage zu spät letztlich damit kam und es war eine der besten Seite 3 Geschichten, die ich je gelesen hatte, eben genau aus dem Grund. Weil niemand hätte sich gefragt, stimmt das oder stimmt das nicht? Weil durch die Art des Erzählens völlig klar war, hier steht der Reporter, hier beobachtet er was und seine Beobachtungen unterminieren oder stellen in Frage die großen pompösen Schlagzeilen, die vermeintlich großen pompösen Ereignisse. Für diese Form der Reportage müssen Sie mich nicht gewinnen. Diese Form der Reportage halte ich für eine große Kunst. Das ist nur eben nicht die Form der Reportage, die diesen heute gelehrten Erzählnormen entspricht. Und ich bleibe dabei, es ist heute noch so, eine Geschichte von Holger Gerz, da wird keiner auf der Seite 3 der Süddeutschen wird keiner fragen, stimmt das überhaupt oder nicht oder hat er das erfunden, weil es gar kein Fiktionspotenzial gibt, weil sozusagen
aber natürlich, er kann auch Holger Gerz kann doch erfinden.
Das Gerüst dieser Geschichte, Gedanken sind, denen man folgen kann oder nicht. Dieses komische Helden- und Anti-Helden-Getue kommt da gar nicht vor und das ist eben schon der Kern des Falschen. Die Verwendung von fiktionalen Erzählformen, um die Wirklichkeit zu beschreiben.
Das sagt Claudius Seidel, der Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zu unserer Frage in der Streitkultur im Deutschlandfunk. Ein Jahr nach Relotius, haben wir genug daraus gelernt? Und Paroli bietet Andreas Wolfers, der Leiter der Henry-Nannenschule in Hamburg. Ja, das unsaubere Arbeiten, das Übertreiben, das Lügen, das ist ja so dieser Themenkomplex. Wir waren jetzt schon sehr weit drin, auch schon in dem Brillanzzwang. Seite 3, das ist so das Ideal. Geht es jetzt auch ein bisschen mit weniger Glitzer und Glamour?
Das geht's immer. Also man will einfach nur bestmögliche Arbeit leisten als Journalist, ob ich nun eine einspaltige Meldung schreibe oder eine Seite 3. Das würde ich nicht als Beglitzer und Glamour bezeichnen, sondern das Bemühen, handwerklich sauber, verständlich, elegant zu beschreiben, was ich recherchiert habe.
Es gibt so ein paar Glaubenssätze. Muss es wirklich immer unbedingt ein Mensch sein, der das ganze Füllhorn bietet? Oder gibt es diese Art von Charakterverschmelzungen aus 2 oder 3 Personen irgendwie so eine machen, die Leute übereinander stapeln?
Also, das ist halt Heftchenprosa, wer sowas macht. Das ist echt nicht Zeitung.
Ja, also da haben Sie ja völlig recht. Und ich glaube, die derzeitige Debatte hat einiges Gute. Und zum Beispiel, dass uns einige dieser Regeln wieder klarer bewusst geworden sind, die ja nicht neu sind. Und Relotius ist ja kein Beleg dafür, dass die Regeln des guten Reportageschreibens überholt sind, sondern ein Beleg dafür, was passiert, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Zu diesen Regeln gehört zum Beispiel, dass ich nicht aus mehreren Personen eine mache. Oder dass ich nichts, aber auch nicht das geringste Detail erfinde, auch sei es noch so wunderbar stimmig in einer Ortsbeschreibung. Oder dass ich eine Hauptperson im Mittelpunkt des Textes habe und eine zweite Person sagt etwas, was ein richtig knackiges Zitat ist, was sinngemäß auch meine Hauptperson hätte sagen können. Ich darf es ihr trotzdem nicht in den Mund legen. Oder die Abläufe von Geschehnissen nicht, damit es in der Dramaturgie besser passt, zu verdrehen, dass ich an einen Anfang stelle, was chronologisch später passiert ist. Da gibt es allerhand dieser Grundregeln, die sind nicht neu. Die Zeit hat sie jetzt vor einem halben Jahr mal wieder aufgeschrieben. Man kann sich fragen, ist das denn überhaupt nötig? Ja, es scheint nötig zu sein. Aber nochmal, der Verstoß gegen die Regeln macht die Reportageform nicht obsolet, sondern es zeigt nur, dass wir mal wieder genauer hingucken müssen, ob diese Regeln eingehalten werden.
Sie sind ja auch Filmkritiker, Herr Seidel. Haben einige Journalisten, fragen wir mal allgemeiner, vielleicht zu viele Western gesehen? Es sind ja einfach Reportagen auch beim Relotius, die haben wirklich was Drehbuchhaftes.
Nein, die haben eher zu wenig Westerns gesehen, die haben zu wenig Thrillers gesehen, die haben zu wenig zum Beispiel im Kino gelernt, in diesen fiktionalen Geschichten, dass eben diese strengen Formen dazu da sind, der überschießenden Fiktionalität trotzdem eine Form zu geben. Und sie haben vor allem alle miteinander, unsere Star-Reporter, Reporterpreis-Finalisten, genauso wie die Jurys, haben einfach zu wenig Bücher gelesen, meiner Ansicht nach. Sonst wüssten sie, dass der Vergleich dieser Form der Reportage, in der echt keinerlei Selbstreflexion erlaubt ist, in der alles rund ist, dass das das Gegenteil ist von Literatur und nicht eine Ausprägung von Literatur. Deswegen würde ich auch dem widersprechen, zu sagen, oh, es muss glanzvoll sein, das hat keinen Glanz. Wohingegen ein Text, der seinen eigenen Standpunkt, seine eigenen Mittel reflektiert, ist damit doch noch kein anstrengender oder langweiliger Text. Ganz im Gegenteil, der ist ja, wenn es einer kann, noch viel spannender und lesbarer als das glatte Zeugs, was zum Beispiel Relotius geschrieben hat oder Takis Würger geschrieben hat. Ich bin auch der festen Ansicht, das ist letztlich ein Blasenphänomen. Jenseits einer irgendwie von Hamburger Magazinen geprägten Journalistenblase hat kein Mensch diese Namen gekannt. Man kauft sich den Spiegel, weil er so einen guten Wissenschaftsteil hat. Oder weil man die Winkelzüge der deutschen Kabinettspolitik wissen will. Doch nicht wegen diesem kunsthandwerklichen Mist, der da im Gesellschaftsressort stand, zu großen Teilen.
Aber die Gesellschaft doch betraf und die Jurys haben da auch eine Witterung aufgenommen, wahrscheinlich vorher auch die Redaktion. Kommen wir mal vielleicht zum gesellschaftlichen Part. Was sagt das denn, dieser Fall Relotius, ein Jahr im Rückblick, das ist ja der Anlass unserer Sendung heute, Ihnen aus über den Zustand der Leserschaft? Was wollen wir für Themen haben und wie wollen wir sie präsentiert bekommen?
Wenn Sie mich fragen, ich würde sagen, er sagt gar nichts drüber aus. Die Leser sind wesentlich klüger als die diversen Reportagepreis-Vorjurys, die in dem Jahr wieder zum großen Teil diesen Kitsch in die Endrunde geschickt haben.
Ach Herr Wolfers? Also Herr Seidels Argumentation fußt halt auf der Konzentration auf eine Buhmann-Variante der Reportage. Das ist dann die Buhmann-Variante als Autor, der zur Selbstreflexion nicht fähig ist, der die struppige Welt nicht anerkennt bzw. nicht in seinen Text tragen will, der nur Girlanden produziert und nicht relevant, sich auf relevante Themen konzentriert und nur darauf abzielt, Journalistenpreise zu gewinnen. Das ist ehrlich ein bisschen einfach. Also wenn man sich die Texte anschaut, die in diesem Jahr, weil Sie es gerade angesprochen haben, in die Endrunde des Reporterpreises gelangt sind, da finden Sie alle Varianten. Und da finden Sie auch eine Menge Texte, wo szenische Darstellungen drinstehen, die genauso ein von Ihnen hochgelobter Herbert Riehl-Heise oder Gerz geschrieben hätte. Das ist Handwerk, das ist gutes Handwerk. Auch ein Riehl-Heise liebte die szenische Darstellung und den szenischen Einstieg. Und auch ein Riehl-Heise hat übrigens...
Im Konjunktiv.
Nein, wenn er was miterlebt hat. Seinen ersten Kischpreis hat er bekommen für eine Reportage, wo er in einem Hochseeschiff mit einem Fischkutter im Norden der Nordsee unterwegs war. Da schäumt die Gischt, da prallt der Thunfisch an Deck. Da haben sie
wogegen ja
wirklich
gar nichts zu sagen
ist. Ja, aber das ist doch genau das, wo sie sich gegen wenden, habe ich den Eindruck.
Und nein, ich wende mich nicht gegen eine sonst wie kräftige, saftige Beschreibung der Wirklichkeit.
Ja,
ich wende mich gegen die narrative Form, die sich sozusagen die Formen bei der Fiktion leiht und dann so tut, als könnte der Journalismus runde Geschichten.
Aber was konkret meinen Sie damit? Kein Journalistenschüler würde das jetzt verstehen, wenn Sie sagten, leihe dir keine narrative Form von der Fiktion. Der erlebt
die narrative
etwas.
Form, Sie haben sie doch vorhin beschrieben, mit ja. Held, Gegenspieler, Anfang, Schluss, möglichstem Showdown, der sogenannten Heldenreise, die eine Kategorie des Mythos ist ja. Und ganz bestimmt nicht eine Kategorie der Beschreibung der Welt. Das wurde unendlich im Reporterforum von Leuten wie Fichtner immer weiter erzählt. Und das ist, glaube ich, schon der kategorische Fehler.
Lassen Sie denn, Herr Seidel, inzwischen auch als Leiter einer Redaktion die Reporter vorurteilsfrei einfach losziehen? Geht das überhaupt?
Also sagen wir mal so, die Reportage in dem Sinn, ich finde da eine schöne Geschichte und dann caste ich sie und so. Sowas hat im Feuilleton kein Zuhause. Sozusagen die Vorgehensweise ist eine andere, wobei ich die Reportage eben, wie gesagt, diese von mir so hochgelobten Seite 3 Reportagen der Süddeutschen damit nicht geringschätzen will. Die Vorgehensweise im Feuilleton ist anders. Da fragt man eher, was ist die Frage? Was wollen wir jetzt gerade wissen? Ist es möglich, dass sich die Antwort in der Wirklichkeit findet? Und dann geht halt einer los und schaut mal, was für Antworten ihm die Wirklichkeit bietet.
Super, so genau so sollte ein guter Reporter vorgehen. Nicht
genau, dann sind wir uns da sehr einig.
Ja. Die letzte Prüffrage, welches Argument Ihres Gegners, Herr Seidel, nehmen Sie mit aus dieser Streitkultursendung?
Ja, vor allem den Bericht, er ist viel näher dran als ich. Das gelernt wurde, das glaube ich einfach. Ich hocke da in meinem Feuilleton und beschäftige mich mit allem Möglichen. Und wenn ich aus der Praxis diese Nachricht bekomme, dann glaube ich die und sie überzeugt mich.
Und Sie, Herr Wolfers?
Das Stichwort Selbstreflexion, also das hat Herr Seidel ein paar Mal angesprochen, das beschäftigt mich auch sehr. Früher haben wir im Bereich Reportage eher skeptisch auf Reportagen, gerade aus dem angelsächsischen Bereich geschaut, wo der Reporter in der Ich-Form auftaucht und fanden das eitel und warum lebt der sich so wichtig, dass er uns seine Gedanken schildert. Da habe ich meine Einstellung schon geändert und ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was Herr Seidel auch sagt. Man macht sich schlicht angreifbarer, aber auch transparenter, wenn man dem Leser deutlich macht, ich bin auch nur ein Mensch, das sind meine Gedanken bei der Recherche, ist mein Vorwissen und das sind die offenen Fragen, die bei mir übrig geblieben sind. Das heißt, ich mache es dem Leser leichter zu beurteilen, ob ich als Journalist eigentlich eine gute Arbeit geleistet habe oder nicht, wenn ich über meine Arbeit in meinem Text auch reflektiere. Das ist etwas, was hoffentlich in Zukunft auch häufiger vorkommt.
Das heißt, wir zwei einigen uns darauf, allen zu empfehlen, mehr New Yorker lesen.
Oder? Nee, das würde ich nicht tun, weil solche ellenlangen Texte in der heutigen Zeit leider nur von sehr wenigen gelesen wird. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir so schreiben, dass wir von ein bisschen mehr Leuten gelesen werden, weil wir sonst unsere Redaktion nicht mehr finanzieren können.
Der hat eine Auflage von fast 1 Million.
Ja, der hat aber auch eine Sprache, die von 600 Millionen Menschen in der Welt gesprochen wird. Deutsch ja, wird von ein bisschen klar. weniger gesprochen. Klar. Aber ich weiß ja, was Sie meinen. Also der New Yorker mit seiner Selbstreflexion ist schon in manchen Bereichen ein Vorbild bei dem Reportage. Nur Texte dieser Länge würden in vielen Magazinen heute Leser einfach schlichtweg verschrecken.
Vielleicht an dieser Stelle, der Ex-Kollege Juan Moreno schreibt zusammenfassend, Relotius' Texte machten einen nicht schlauer, er gab einem aber das Gefühl, bereits schlau zu sein. Das war die Streitkultur.
Guter Satz.
Vielleicht hat das Gespräch ja auch dazu beigetragen.
Ja, wäre schön, ne? Das war die Streitkultur. Wir haben diese Sendung am Mittwoch aufgezeichnet. Am Mikrofon war Henning Hubert. Es ging um die Frage, ein Jahr nach Relotius, haben wir genug daraus gelernt? Und es diskutierten Andreas Wolfers, Chef der Hamburger Henri-Nann-Schule, und Claudius Seidel, Feuilleton-Chef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und danke fürs Mitdenken beim Zuhören.